Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Nationalrat kritisiert seine Kollegen vom Ständerat. Über eine parlamentarische Untersuchungskommission in Sachen UBS müsse man noch in dieser Session entscheiden. Die Nationalbank macht wegen des hohen Goldpreises 10 Milliarden Gewinn. Im Keller lagen noch faule UBS-Papiere im Wert von 24 Milliarden. Der Genfer Autosalon ist offen und die Standflächen sind so ausgebucht wie immer, trotz Krise der Branche. Und im Tagesgespräch um 1 reden wir über die Türkei, weil dort in letzter Zeit fast täglich hohe Offiziere verhaftet werden, die angeblich die Regierung stürzen wollen. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt der Nachrichtenüberblick mit Nadja Ruch.
Der Nationalrat will den Entscheid des Ständerats, erst im Sommer über die Einsetzung einer PUK in Sachen Finanzkrise und UBS zu entscheiden, nicht akzeptieren. Das Vorgehen des Büros des Ständerats sei problematisch, erklärte Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer. Es blockiere den Meinungsprozess in beiden Räten zu Fragen von großer Tragweite. Das Büro des Nationalrats werde deshalb eine Aussprache mit den Ständeratskollegen führen, mit dem Ziel, die Frage der PUK doch noch in dieser Session diskutieren zu können. Das Ständeratsbüro hatte gestern argumentiert, vor dem PUK-Entscheid solle zuerst der Schlussbericht der Geschäftsprüfungskommissionen zum gleichen Thema abgewartet werden, der Ende Mai erscheint. Der Nationalrat will keine dringliche Debatte zu gestohlenen Bankdaten, zum Bankgeheimnis und zur Geldwäschereiaffäre rund um die italienische Swisscom-Tochter Fastweb. Das Büro des Nationalrats hat es abgelehnt, 4 Interpellationen für dringlich zu erklären. Die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala beispielsweise verlangt in einer Interpellation eine Klage gegen Deutschland beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen der Verwendung gestohlener Bankdaten gegen mutmaßliche Steuersünder. Beim Geldwäschereiskandal in Italien will die SVP-Fraktion Auskunft, ob der zuständige Bundesrat beim Kauf 2007 von der möglichen Verstrickung der Fastweb in die Affäre wusste. Der hohe Goldpreis und die Erholung der Wirtschaft gegen Ende Jahr haben der Schweizerischen Nationalbank ein positives Jahresergebnis beschert. Sie hat einen Gewinn von 10 Milliarden Franken gemacht, dies nach einem Verlust von fast 5 Milliarden im Vorjahr. Der Wert des Nationalbankgoldes ist im letzten Jahr um über 7 Milliarden Franken gestiegen. In Genf hat Bundespräsidentin Doris Leuthard den internationalen Autosalon eröffnet. Sie plädierte in ihrer Rede für eine intelligente Form der Mobilität und für saubere Autos. Der Ausstoß von CO2 müsse stark reduziert werden, sagte Leuthard. Trotz der Wirtschaftskrise, welche die Autobranche hart traf, ist der 80. Autosalon mit über 200 Ausstellern komplett ausgebucht. Es werden bis zu 700.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Im deutschen Düsseldorf sind die Mitglieder der sogenannten Sauerlandgruppe zu Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren verurteilt worden. Die 4 Männer wurden schuldig gesprochen, Mitglieder einer islamischen Terrororganisation zu sein. Die Anklage warf ihnen vor, Bombenattentate in mehreren deutschen Großstädten geplant zu haben. 2 der Angeklagten sind Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Im Herbst 2007 hatten Spezialeinheiten der deutschen Polizei 3 der 4 Verdächtigen in Sauerland gefasst. Der 4. wurde später in der Türkei festgenommen. Um zu Geld zu kommen, hat das hochverschuldete Griechenland eine neue Staatsanleihe auf den Markt gebracht mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der griechische Staat genießt offenbar trotz seiner Budgetprobleme das Vertrauen der Anleger. Die Regierung plante, für 5 Milliarden Euro neues Kapital aufzunehmen, nun hat sie aber bereits Zusagen erhalten für 7 Milliarden Euro. Bis Mitte Mai muss Griechenland für rund 20 Milliarden Euro seiner Staatsschulden neue Gläubiger finden. In Athen haben unterdessen Dutzende Gewerkschaftsmitglieder gegen die Sparpläne der Regierung protestiert. Für heute ist eine Großdemonstration geplant. China gibt erneut mehr Geld für das Militär aus. 85 Milliarden Franken will das Land in diesem Jahr in seiner Verteidigung stecken. Das sind 7,5% mehr als im letzten Jahr. Allerdings ist das für China der geringste Anstieg seit 20 Jahren. Zuvor waren die Militärausgaben zum Teil jährlich um fast 20% gestiegen. Der Basler Spezialchemiekonzern Lonza muss eine Buße von 100.000 Franken an die Schweizer Börse zahlen. Ein Grund dafür: ein Lonza-Manager hat im großen Stil Aktien verkauft und dies der Börse nicht wie vorgeschrieben gemeldet. 100.000 Franken, das ist eine der höchsten Bußen, die je ausgesprochen wurde. Die Schweizer Börse begründete den hohen Betrag damit, dass sie gegen die Lonza in letzter Zeit schon mehrmals Sanktionen aussprechen musste.
12.36 Uhr. Der Streit um eine parlamentarische Untersuchungskommission um die PUC zur Bewältigung der UBS-Krise geht also weiter. National- und Ständerat sind sich gar nicht einig. Dazu schalten wir nachher ins Bundeshaus. Außerdem die Ramsch-Papiere im Nationalbankkeller, die nach und nach verkauft werden von UBS-Leuten. Weißwein statt Champagner. Die Krise merkt man am Autosalon, vor allem am Drum und Dran. Irak, wo man im Hinblick auf das Wochenende alles für möglichst gewaltfreie Wahlen unternimmt. Und viel Grün oder viele Wohnungen? Die Grundsatzfrage bei einer Abstimmung in der Stadt Basel. Im Tagesgespräch um eins dann, was passiert da genau in der Türkei nach den Verhaftungen von vielen hohen Offizieren? Fragen an unseren Korrespondenten Werner van Gent. Zuerst aber nochmals Nadja Ruch, sie hat die Börsenzahlen, den Wetterbericht und die Verkehrsmeldung.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.780 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%. Der Euro wird zu 1,4635 gehandelt, der Dollar zu 1,0705. Das Wetter. Am Nachmittag schneit es vor allem in den Voralpen und Alpen noch ab und zu. Im Flachland ist es trocken mit einigen sonnigen Abschnitten. Mit Bise wird es um 5 Grad warm. Im Tessin ist es mit Nordföhn recht sonnig, bei rund 11 Grad. Morgen Freitag scheint oft die Sonne. In der Deutschschweiz gibt es zeitweise dichtere Wolken und im Osten fällt etwas Schnee. Am Samstag schneit es im Norden zeitweise, im Süden ist es oft sonnig. Am Sonntag ist es im Flachland hochnebelartig bewölkt, in den Bergen wird es freundlicher. Im Süden fällt etwas Schnee. Die Temperaturen liegen im Norden um 0, im Süden bei rund 5 bis 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Das Thema parlamentarische Untersuchungskommission lässt in der Bundespolitik also auch heute weiter die Wellen hochgehen. Gestern hat das Büro des Ständerats entschieden, es wolle erst im Sommer sagen, ob zur Aufarbeitung der UBS-Krise eine PUC eingesetzt werden soll oder nicht. Jetzt hagelt es in dieser Sache Kritik vom Nationalrat. Vor allem die Nationalratspräsidentin sah sich vor einer halben Stunde zu einer sehr ungewöhnlichen Wortmeldung veranlasst. Aus dem Bundeshaus berichtet Elisabeth Pestalozzi.
Nachdem das Büro des Ständerates gestern keinen Entscheid zu einer PUC fällen wollte, entschied sich das Büro des Nationalrats heute Morgen zu folgender seltener Erklärung. Ratspräsidentin Pascal Bruderer.
Der Nichtentscheid des ständerätlichen Büros blockiert den Meinungsbildungsprozess in den beiden Räten. Angesichts der großen Tragweite der Fragen betreffend Finanzkrise, betreffend Leistungen zugunsten der UBS, Herausgabe von UBS-Kundendossiers an die USA hält die Mehrheit des Büros des Nationalrates das Vorgehen des Büros des Ständerates für problematisch, auch unter staatspolitischen und institutionellen Gesichtspunkten.
Deshalb will sich das Büro des Nationalrats nächste Woche mit demjenigen des Ständerates treffen.
Das Ziel der Aussprache soll nach Auffassung der Mehrheit unseres Büros sein, dass die beiden Räte noch in dieser Session einen Entscheid fällen können über die Einsetzung einer PUC in Sachen Finanzkrise UBS.
Der Nationalrat wollte heute Morgen aber nicht bis zu dieser Aussprache warten, sondern schon heute über die Sistierung von gestern reden. SP-Fraktionspräsidentin Ursula Wyss.
Man kann für oder gegen eine PUC und man kann für oder gegen die sofortige Einsetzung einer PUC sein. Aber darüber haben die Räte zu entscheiden und nicht vier Leute des Büros des Ständerats.
Fraktionspräsidentin Gabi Huber von der FDP hingegen unterstützte die Sistierung von gestern. Man solle die GPK nun machen lassen.
Das wäre effizientes Arbeiten, wenn es einem wirklich um Transparenz geht und nicht nur darum, jetzt einfach irgendwie mit den Wölfen zu heulen.
SVP-Parteipräsident Toni Brunner hingegen geht immer noch jedes Verständnis für das Verhalten des ständerätlichen Büros ab.
Wenn dieses Beispiel des Ständerates Schule machen würde, dann müssten wir in Zukunft alles, was aus dem Ständerat kommt, sistieren im Nationalrat und die unbequemen Geschäfte nicht mehr zurückgeben. Das ist kein Umgang unter den Räten. Wir werden in der SVP alles daran setzen, dass dieses Geschäft trotzdem noch in dieser Session behandelt wird.
Toni Brunner wartet zuerst ab, dass die beiden Ratsbüro eine Einigung finden. Sollte das aber nicht gelingen, will er alles daran setzen, dass der Nationalrat trotzdem noch in dieser Session über eine PUC zur Aufklärung der UBS-Krise debattieren kann. Erreichen will er das mit einem Ordnungsantrag. Unterstützung zugesichert hat ihm bereits die SP.
Elisabeth Pestalozzi hat berichtet. Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer verlangt also eine Aussprache mit dem Büro des Ständerats, um den Streit um eine PUC in Sachen UBS zu klären. Zugeschaltet jetzt unser Bundeshauskorrespondent Philipp Burkhardt. Philipp Burkhardt, wie außergewöhnlich ist das, wenn die Nationalratspräsidentin so eine Aussprache verlangt?
Das ist ziemlich außergewöhnlich. Das Büro des Ständerates hat seinen Verschiebungsentscheid gestern Abend ja damit begründet, dass es zuerst den Bericht der Geschäftsprüfungskommission GPK zum Thema Finanzkrise und UBS abwarten möchte. Dieser soll Ende Mai erscheinen. Es mache keinen Sinn, vorher über die Einsetzung einer PUC zu entscheiden. Das Büro des Nationalrates mag das nicht akzeptieren, fordert eine Aussprache. Da geraten sich also die beiden Kammern des eidgenössischen Parlaments in die Haare, tragen nun diesen Streit auch noch öffentlich aus. Das ist nicht alltäglich. Immerhin sind die 6 Mitglieder des Ständeratsbüros von diesem Parlament legitim gewählt worden. Der Entscheid, wann man worüber diskutiert, liegt eindeutig in der Kompetenz dieses Büros. Da ist es schon einigermaßen erstaunlich, welchen Anfeindungen diese Leute nun ausgesetzt sind, auch von einzelnen Medien im Übrigen.
Sie haben es angesprochen, die Empörung ist riesig. Man hat es auch vorher im Bericht gehört, bei SP und SVP, aber eben auch in einzelnen Medien. Finden Sie denn diese Empörung berechtigt?
Nein, ich finde überhaupt nicht. Das Büro des Ständerates sagt ja nichts anderes als, wir wollen nicht noch einmal eine neue Untersuchungskommission einsetzen, 3 Monate bevor eine andere Kommission ihre Erkenntnisse präsentiert, die sie in monatelanger, aufwendiger Arbeit gesammelt hat. Wir wollen gestützt auf den Bericht der GPK entscheiden, ob noch eine PUC nötig ist oder nicht. Das macht inhaltlich absolut Sinn. Dass die SP und die SVP um jeden Preis schon jetzt eine PUC wollen, was zur Folge hätte, dass die Arbeit der GPK mehr oder weniger für die Katz gewesen wäre, das ist entweder verfrühter Wahlkampf oder aber im Parlament nimmt man sich nicht die Mühe, sich zu informieren. Die GPK hat gestern Abend einen Zwischenbericht über ihre Arbeiten veröffentlicht. Darin liest man, dass sie problemlos amtierende und ehemalige Vertreter der UBS wird anhören können. Man liest, dass die GPK alle nötigen Unterlagen erhalten hat, dass sie sogar erfahren wird, was in den hochgeheimen Bundesratsprotokollen zum Thema drinsteht. Man liest, dass externe Experten beigezogen worden sind. Also eigentlich liegt alles auf dem Tisch, was man braucht.
Dennoch macht es den Anschein, dass viele Parlamentarier misstrauen diesem Bericht, den die GPK in Aussicht gestellt hat, der am Entstehen ist. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie keine Gefahr, dass die GPK hier nichts oder zu wenig herausfindet zur Rolle des Bundesrates bei der UBS-Affäre?
Gut, diese Frage wird man eben erst beantworten können, wenn man den Schlussbericht der GPK wirklich gelesen hat. Das Erstaunliche ist ja, dass jetzt alle urteilen aufgrund eines Berichts, den noch niemand gesehen hat und der im Übrigen ja auch noch nicht fertig ist.
Und wie geht es jetzt ganz konkret weiter bei der Frage, wird eine PUC eingesetzt und wie schnell?
Also aufgrund des Parlamentsgesetzes ist der Fall eigentlich klar. Das Büro des Ständerates entscheidet, wann was traktandiert wird, abschließend. Das weiß man auch im Nationalrat. Und deshalb versucht man jetzt mit öffentlichem Druck diesen Entscheid noch umzustoßen. Wie gesagt, das alles einzig wegen der Frage, ob nun 3 Monate früher oder später die Einsetzung einer PUC diskutiert werden soll. Irgendwie hat diese Aufregung auch etwas Irrationales.
Sagt Philipp Burkhardt, unser Bundeshauskorrespondent. Bei der Schweizerischen Nationalbank stapeln sich also immer noch Wertpapiere, die die Nationalbank vor 1,5 Jahren im Rahmen der UBS-Rettung von der Grossbank übernommen hatte. Alles Wertpapiere, die in der Krise massiv an Wert verloren hatten, die der UBS so Milliardenverluste einbrockten und die keiner mehr haben wollte. Was ist unterdessen passiert mit diesen Papieren? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler ist der Frage nachgegangen.
Es ist eine Art Giftschrank, den die Schweizerische Nationalbank verwaltet, gefüllt mit Papieren, die einst der UBS gehört haben. Dieser Giftschrank ist weniger voll als noch vor ein paar Monaten, denn einige dieser Wertpapiere, die noch vor eineinhalb Jahren niemand mehr haben wollte, hat die Nationalbank inzwischen verkaufen können, weil es plötzlich wieder Interessenten für diese Papiere gibt. Doch hinter diesen Verkäufen steckt viel Arbeit, erklärt Thomas Jordan. Er ist Notenbankdirektor und Chef des sogenannten Stub Fund, bei dem die Papiere eingelagert sind. Er ist also praktisch der oberste Verwalter dieser Papiere.
Wir haben ein Team in der Nationalbank, das sich ausschließlich mit diesen Stubfund-Sachen auseinandersetzt. Und wir haben quasi einen Investmentmanager, der bei der UBS ist.
Bei der Verwaltung der Papiere spannt die Nationalbank also nach wie vor mit der UBS zusammen, der die Papiere einst gehört haben. Denn die Grossbank verfügt noch immer über Mitarbeiter, die sich sehr gut auskennen mit diesen hochriskanten Wertpapieren. Wissen, auf das die Nationalbank nicht verzichten will. Wer in dieser Kooperation allerdings das Sagen hat, ist klar.
Die Entscheidungen, was verkauft werden soll, in Bezug auf die Anlageklassen, die Limiten etc., das wird alles von der Nationalbank bestimmt. Und dann wird quasi hier vorgegeben, was der Investmentmanager, das heißt die UBS, machen darf.
So bestimmen etwa 10 bis 15 Mitarbeiter der Nationalbank, wann welche Papiere zu welchem Preis verkauft werden dürfen. Und etwa 70 Mitarbeiter bei der UBS führen diese Verkäufe dann durch. Nicht zuletzt dank geschickten Verkäufen ist es der Nationalbank gelungen, das Risiko, das sie im Zusammenhang mit diesen Papieren trägt, deutlich zu senken. Der maximal mögliche Verlust betrug am Anfang, vor eineinhalb Jahren, rund 35 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind es noch rund 24 Milliarden US-Dollar. Ob die Nationalbank und damit letztlich der Steuerzahler am Ende, wenn alle Papiere verkauft oder abgeschrieben sind, einen Gewinn oder einen Verlust davontragen wird, das kann Thomas Jordan noch nicht abschätzen. Er sagt einzig:
Gut, ich bin verhalten optimistisch. Es hängt sehr stark davon ab, wie sich diese Märkte entwickeln. Wenn wir weiterhin eine Erholung der Märkte, insbesondere der Immobilienmärkte, sehen, dann bestehen sehr gute Chancen, dass der Stubfund ohne Verlust abschließt. Wenn es erneut irgendwann mal zu einer großen Verschlechterung dieser Märkte kommt, dann gibt es natürlich auch das Risiko, dass wir einen Verlust definitiv haben werden.
Diese Rechnung wird erst in 8, 10 oder gar 12 Jahren abgeschlossen, denn so lang hat sich die Nationalbank Zeit gegeben, um den gesamten Berg der ehemaligen UBS-Papiere restlos abzutragen.
Tausende Autos, Hunderttausende Besucher. Das ist der Autosalon in Genf. Am Morgen wurde er eröffnet. Und auch dieses Jahr sind alle wichtigen Automarken vertreten. Die Standflächen sind komplett ausgebucht. Das trotz der Krise, in der ja die Autobranche besonders steckt. Philipp Erath berichtet aus Genf.
Der Automobilbranche geht's schlecht. Weltweit sind die Verkäufe eingebrochen. Auch in der Schweiz wurden weniger Autos verkauft. 8% beträgt der Rückgang. Doch die Stimmung in der Branche verbessere sich wieder allmählich, auch am Autosalon, sagt Andreas Burgener, Direktor der Importeurvereinigung Auto Schweiz.
Wir gehen davon aus, dass wir eine hohe Besucherzahl haben werden am Salon. Es hat viele technische Leckerbissen und das wird das Publikum ansprechen.
Andreas Burgener stützt seine Zuversicht auf die Verkaufszahlen im Januar. Diese waren seit langem erstmals nicht mehr rückläufig. International hat sich der Fahrzeugmarkt allerdings noch nicht erholt. Die Aussteller treten am Salon deshalb weiterhin bescheiden auf.
Also der Salon ist schön, er ist interessant, aber er ist vielleicht etwas nüchterner als noch vor 3-4 Jahren. Das ist so.
Das heißt, die Stände sind weniger aufwendig gestaltet oder werden zum zweiten oder gar dritten Mal verwendet. Und die Annehmlichkeiten für die geladenen Gäste fallen bescheidener aus. Statt Champagner und Haute Cuisine gibt's Weißwein und belegte Brötchen. Zurück zu den Autos. Diese kommen auch tendenziell weniger großspurig daher. Das aber hängt mit dem Ökologiegedanken zusammen. Autosalon-Direktor Rolf Studer.
Trends sind das Downsizing, das heißt, dass man eher kleiner macht als größer. Auch die Motoren werden kleiner, bieten aber mit Turbo ausgestattet die gleiche Lösung wie ein großer Motor eben.
Öko, das ist wie letztes Jahr das große Thema in Genf. Dieses Jahr stellt aber fast jeder größere Hersteller mehr als nur ein verbrauchsarmes und weniger umweltschädliches Modell vor. Zusätzlich prangen dieses Jahr auf den Autos große Aufkleber, die den niedrigen Verbrauch und den geringen CO2-Ausstoß anpreisen. Kann man also von einem grünen Autosalon sprechen? Kurt Egli, Autoexperte beim Verkehrsclub der Schweiz, ist skeptisch.
Nein, das kann man nicht direkt sagen. Ich würde meinen, das Motto könnte sein, irgendwie vorgestern trifft auf die Zukunft. Also wir sehen hier noch die ganze Palette vom rein Elektrofahrzeug, wo wir ja die Zukunftshoffnung viele Leute darin sehen, über dann die heutigen Sparmodelle bis zu diesen ganz großen Autos, die eigentlich aus Umweltsicht jetzt wirklich ein No-Go sind.
Die Schweizer Kunden kaufen keineswegs nur grüne Autos. Ansonsten würden nicht auch Offroader und überdimensionierte Straßenkreuzer ausgestellt. Die Vorliebe der Schweizer für große Kisten bestätigt auch der Direktor der Importeurenvereinigung, Andreas Burgener.
Der Kunde, und das wissen wir aus einer ETH-Studie, sagt als erstes, wie viel Platz brauche ich, wie viel Geld habe ich und dann kommen nachher die anderen Faktoren. Es kommt dann bald einmal die Ökologie.
Ökologisch soll das Auto also sein, aber meist nur, wenn dies nicht auf Kosten von Platz, Komfort und PS geht. Und so erstaunt es nicht, dass die Nummer 1 in der Schweiz, Volkswagen, nur gerade 10% ihrer Autos unter der Ökolinie Blue Motion verkauft.
Zum zweiten Mal seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 wählt die irakische Bevölkerung am Sonntag. Rund 6.000 Kandidaten bewerben sich um die 325 Parlamentssitze und die Wahlen werden entscheidend sein für die Zukunft des Landes. Bereits heute können 800.000 Soldaten und Polizisten ihre Stimme abgeben, um sich bis zum Wahltag auf ihre umfangreichen Sicherheitsaufgaben zu konzentrieren. Ganz verhindern lassen sich Terror und Gewalt im Umfeld der Wahl nicht. Gestern gab es 30 Bombentote in Bakuba, heute mindestens 5 in Bagdad. Irin Meyer berichtet.
Die Erinnerung ist noch nicht verblasst. Als die Iraker im Dezember 2005 an die Urnen gingen, dauerte der Krieg schon fast 3 Jahre. Saddam Hussein lebte noch und das Land versank in Terror und Gewalt. Wer wählen ging, riskierte sein Leben. Nun, bei diesen zweiten Parlamentswahlen seit der amerikanischen Invasion ist es anders. Im Vergleich zu damals gibt es weniger Gewalt und die Kandidaten wagen sich unter die Bürger, zeigen ihre Gesichter und Programme. Das Land steht unter massivsten Sicherheitsmaßnahmen. Nur ja, keine neue Eskalation, hofft die Bevölkerung und hoffen die USA, die ihre Kampftruppen im Sommer aus dem Irak abziehen wollen. Und hofft auch Premier Nouri al-Maliki, der um eine zweite Amtszeit kämpft. Er habe als Regierungschef die Sicherheitslage im Irak entscheidend verbessert, dem Land Aufschwung und so etwas wie Versöhnung gebracht, behauptet er. Und der Schiit, der aus einer fundamentalistisch-religiösen Partei mit engsten Beziehungen zu Teheran kommt, präsentiert sich nach einer wundersamen Wandlung als weltlicher und offener Politiker, weil er seinen Rivalen das Feld nicht überlassen will. Denn diese Rivalen sind nicht die Turbane, wie man die Geistlichen und Religiösen nennt, sondern die Säkularen wie Iyad Alawi. Dieser ist selber auch Schiit, aber eben ein Nicht-Religiöser. Er war selber auch schon Premier in Bagdad kurz nach der US-Invasion und heute ist Alawi scharfer Kritiker der Regierung Maliki. Alawi ist ein Bündnis mit Sunniten eingegangen und gilt vielen Irakern nun als Alternative zu Malikis Liste oder den anderen schiitischen Parteien. Es gibt keine zuverlässigen Umfragen, man kann weder Sieger noch Verlierer voraussagen, doch die religiösen Parteien scheinen Wähler zu verlieren. 7 Jahre nach der Invasion erleben die Bürger, dass viele ihrer grundlegenden Probleme noch immer nicht gelöst sind und dass der Alltag nach wie vor sehr schwer ist in dem durch Terror, Krieg und Korruption verwüsteten Land. Außerdem wurden die Spannungen zwischen den Volks- und Konfessionsgruppen kurz vor der Wahl noch einmal geschürt, als über 500 Kandidaten vom Urnengang ausgeschlossen wurden, unter ihnen sehr viele Sunniten, denen vorgeworfen wird, sie hätten noch immer nicht gebrochen mit Saddam Husseins Baath-Partei. Al-Maliki und seine Regierungskoalition haben die sunnitischen Aufständischen und Milizen nicht integriert. Doch zum Boykott der Wahlen hat diesmal anders als vor 4 Jahren keine große Partei oder Volksgruppe aufgerufen. Allein dies ist
Stadtwohnen.
Wir kommen zum nächsten Beitrag. Kleinbasel. Kaum an einem anderen Ort in der Schweiz leben die Menschen so nah beieinander. Einer der letzten grünen Flecken in diesem Quartier auf der rechten Rheinseite ist der Landhof, früher die Heimstätte des FC Basel. Die Basler Regierung und das Parlament möchten einen Teil dieser unterdessen grasüberwucherten Stadionruine mit Wohnungen überbauen. Dagegen hat sich aber Widerstand geregt, darum stimmen die Baslerinnen und Basler kommenden Sonntag darüber ab. Viele stecken dabei in einem Dilemma, denn zur Debatte steht nicht nur die Zukunft des Landhofs, sondern eine grundsätzliche Frage, das Gleichgewicht zwischen Wohn- und Grünflächen in der Stadt. Basel-Korrespondent Beat Kieger.
Stadtwohnen ist wieder in, auch in Basel. Jahrelang verlor die Stadt am Rheinknie Einwohnerinnen und Einwohner. In der Zwischenzeit konnte der Bevölkerungsschwund gestoppt werden. Nicht zuletzt dank neuen Wohnungen. Basel hat in den letzten Jahren sogar einen eigentlichen Bauboom erlebt. Im dicht besiedelten Kleinbasel stoße man damit aber an die Grenzen, findet Anita Lachenmeier, Nationalrätin der Grünen und Mitunterzeichnerin der Initiative «Der Landhof bleibt grün».
Hier in diesem Quartier ist schon sehr, sehr verdichtet gebaut worden. Nicht nur bei den Wohnungen, auch bei anderen Nutzungen, zum Beispiel Messe, Industrie, Rostturm und so weiter. Es kommen noch sehr viele dazu.
Kurz und gut, es reiche jetzt. Wenn das Quartier immer mehr zubetoniert werde, brauche es als Ersatz auch Oasen der Ruhe, wie beispielsweise den Landhof. Ansonsten drohe das Quartier an Lebensqualität einzubüßen, warnt Lachenmeier.
Wenn man allzu dicht baut, dann bewirkt man wieder das Gegenteil. Die Leute fühlen sich nicht mehr wohl, die Kinder haben zu wenig Grünflächen, um sich zu bewegen. Und dann kommt der Effekt, man zieht aufs Land und zieht dort vielleicht in ein Einfamilienhaus.
Die Folge, ein erneuter Aderlass für die Stadt. Nicht nur Grüne und FCB-Nostalgiker wollen deshalb den Landhof als Grünfläche verteidigen. Politikerinnen und Politiker von links bis rechts engagieren sich für die Initiative. Genauso bunt zusammengewürfelt ist jedoch auch die Gegnerschaft, die sich hinter dem Gegenvorschlag von Regierung und Parlament vereint hat. Auch sie anerkennt, dass das Kleinbasel grüne Lungen braucht. Trotzdem möchte sie den Landhof, wenigstens zum Teil, auch für den Bau von Genossenschaftswohnungen nutzen. Für Beat Jans, der im Frühling für die Basler SP in den Nationalrat nachrutscht, eine pragmatische Kompromisslösung.
Auch in den urbanen Zentren liegen viele Flächen brach, gerade alte Industriegebiete oder eben ab und zu mal ein Fußballstadion. Und dass man das besser aufwertet für Wohnung und Freiflächen, das ist eben ideale Stadtentwicklung und deshalb ist das ein gutes Projekt.
Jans, der auch in der Geschäftsleitung von Pro Natura Schweiz sitzt, geht es beim Landhof aber nicht nur um ein Stück Stadtentwicklung für Basel. Er möchte den Blick auch über die Stadtgrenzen ausweiten.
Die Schweiz wird zugebaut, einen Quadratmeter pro Sekunde. Und das findet vor allem mit Einfamilienhaussiedlungen an der Peripherie statt. Ich arbeite seit 15 Jahren für den Naturschutz und wir haben die Landschaftsinitiative lanciert, weil wir das stoppen müssen. Das ist die grösste Herausforderung für die Natur letztlich.
Die Konsequenz daraus sei aber, dass man in den Städten enger aneinander wohnt und beispielsweise auch bereit sei, höher zu bauen. Denn um potenzielle Neuzuzüge anzulocken, brauche es mehr attraktiven Wohnraum. Beat Jans plädiert also dafür, die Zukunft des Landhofs in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Dies in einem hochemotionalen Abstimmungskampf zu vermitteln, erweist sich jedoch als schwierig, gibt er zu. Denn die meisten Baslerinnen und Basler verbringen ihre Freizeit nicht beim Skifahren im Engadin oder beim Wandern durchs Emmental, sondern bei einem Picknick oder Fußballspiel in der Stadt, zum Beispiel auf dem Landhof.
Beat Kieger aus Basel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.